das mal vorausschiebe. Ich war in der Vorbereitung, also ich predige, ja, das war nicht die Moderation hier, sondern habe mich quasi selbst angekündigt mit der Predigt. Und wir sind ja momentan in der Chosen-Reihe, The Chosen, die Fernsehserie, die einige von euch geguckt haben. Und ich finde es in der Reihe so genial, wie man Jesus plastisch dargestellt hat. Es ist ja immer eine Freiheit drin vom Regisseur, wie er Charaktere darstellt. Und ich finde, dass das in The Chosen sehr treffend gelungen ist, wie Jesus dargestellt wird. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Episode, die ich richtig amüsant fand. Nämlich nach den vielen schweren und Themen, die am Anfang kommen, so Dämonenaustreibung, Rums, erste Folge. Und dann auch in der zweiten Folge, wo letzte Woche die Predigt drum ging, schwere Themen. Geht es heute um, wo Jesus einfach Kindergeräusche macht. Jesus und die Kinder. Und wer so die Folge angesehen hat, der wird sich wundern, wie menschlich Jesus dargestellt ist, wie er mit Kindern in Kontakt kommt. Und er macht so lustige Kindergeräusche nach, die Kinder einfach mal so machen. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-Jährige. Und ich habe in der Entwicklungspsychologie mal gelernt, dass die Kinder, besonders die Jungen von 9 bis 11, die lieben Geräusche und Gerüche aller Art. Sie praktizieren sie, sie laben sich daran und es gefällt ihnen einfach. Und was ich so lustig finde, ist, Jesus stimmt ein und macht bei dem ganzen Spiel mit. Und was wir davon lernen können, wie Jesus Kindern begegnet, das finde ich beachtenswert. Übrigens, Jesus ist Single an der Stelle und deshalb ist die Predigt jetzt nicht nur für die Eltern. Das ist keine Erziehungspredigt heute, wo alle anderen sagen können, besonders die Kinder, ich halte mal ab hier, was kommt eh nur für die Eltern. Nö, Jesus ist Single. Ich weiß nicht, wie alt Jesus zu der Zeit ist. Er wird irgendwas um die Ende 20, Anfang 30 gewesen sein. Und wir können so richtig viel von ihm lernen. Und ich finde, dass er einen einzigartigen Blick auf Kinder hat. Wir werden zwischendurch immer mal eine Sequenz zeigen, insgesamt drei, so könnt ihr ein bisschen mitverfolgen, wo wir in der Predigt stehen. Also wenn es 2:30 ist und die zweite Sequenz kommt, habe ich was falsch gemacht. Das könnt ihr mir dann so ein kleines Zeichen geben. Jetzt geht aber die erste Sequenz los. Viel Freude dabei. Immer so ein paar Minuten. Jesus begegnet Kindern. Ich weiß nicht, ob du ein Kinderfan bist. Ich war es nicht. Bis ich selber Kinder hatte. Wir können meine Frau fragen, das war für sie eine der größten Sorgen in unseren ersten Ehejahren. Daniel konnte nicht mit Kindern. Das ging einfach nicht. Also Fußball spielen ist okay. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, was soll ich denn mit denen reden? Die wissen wenig bis nichts. Sie kennen sich mit den Themen, die mir als Jugendlicher wichtig waren, überhaupt nicht aus. Sie können auch nicht mitreden. Was soll ich mit Kindern? Und einfach nur spielen und Pupsgeräusche machen, ist jetzt auch nicht so mein Ding gewesen. Da hatte ich irgendwie andere Prioritäten gehabt. Und von daher will ich versuchen, euch so ein bisschen abzuholen in die Welt, wie man mit Kindern umgeht. Und das war in den verschiedenen Kulturen ist das sehr unterschiedlich. Und auch zu verschiedenen Zeitepochen ist man mit Kindern unterschiedlich umgegangen. Wir tauchen ein bisschen ein in die Zeit Jesu, wie dort mit Kindern umgegangen ist. Und dann gibt es einen eklatanten Unterschied zwischen dem Umgang mit Kindern so in der hellenistisch-römischen Antike, das Umfeld in Rom, im griechischen Reich damals, und wie im Judentum mit Kindern umgegangen ist. Und wir werfen auch einen Blick auf die heutige Welt, wie wir heute Kinder sehen, was unser Blick heute auf Kinder ist. Und ihr werdet große Unterschiede feststellen. In der hellenistisch-römischen Welt, das war ein Umfeld für Kinder, was ein gefahrvolles gewesen ist. Kinder zählten wirklich nicht viel. Und der Familienvater hat dort die absolute Macht gehabt über die Kinder. Wenn er ein Kind nach der Geburt aufhebt, darf es leben. Wenn er es liegen lässt, darf es nicht leben oder wird verkauft oder irgendetwas anderes. Also absolut grausam, absolut ausgeliefert. Eine Würde für Kinder, wie wir sie heute als selbstverständlich erachten, gab es in der griechisch-hellenistischen Welt auf diese Weise nicht. Man hat Kinder zum Teil zum Betteln ausgesetzt. Das war sozusagen ihr Beitrag zum Familieneinkommen. Manche wurden verstümmelt oder waren schon verstümmelt, zur Prostitution gezwungen. Oder Was ich nicht weniger grausam finde, ist, sie waren ein lebendes Spielzeug für Geschwister in reicheren Familien. Sozusagen, wie wir heute Spielzeug kaufen, sind dort Kinder gekauft worden und die durften dann so, wenn das Kind spielt, die Bälle wiederholen oder was auch immer machen. Das war das Umfeld, in dem Jesus gelebt hat und das Umfeld, in dem auch die Israeliten, das Judentum, gelebt haben. Und bei ihnen haben Kinder aber eine andere Rolle gespielt. Das sehen wir ganz stark im Alten Testament. Und hier möchte ich einfach ein paar Stellen zitieren, um mal den Unterschied herauszustellen. Eine Bibelstelle, die so das ein Grundriss bildet, wie Kinder wahrgenommen werden, aus Psalm 127. Da werden Kinder als ein Geschenk Gottes wahrgenommen. Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Die Söhne, die man im jungen Alter bekommt, sind wie Pfeile in der Hand eines Kriegers. Wer viele solcher Pfeile in seinem Köcher hat, der ist wirklich glücklich zu nennen. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Interessante Bilder, ja, wie Kinder wahrgenommen werden, wie Pfeile in einem Köcher. Also sozusagen Kinder sind die verstärken deine Reichweite, deine Macht und so weiter. Das ist schon eine interessante Sprache. Und sie sind, ganz wichtig, ein Geschenk des Herrn. Und es gibt noch mehr Stellen und noch mehr Punkte, wie Kinder wahrgenommen werden. Nächste Folie. Im Gegensatz zu anderen Religionen, das ist ein wichtiger Unterschied, sind im Alten Testament Kinderopfer Gott ein Greuel. Stellt euch das vor, in anderen Religionen wurden Kinder geopfert. So grausam. Und das wurde von Gott immer wieder angekreidet. In dem und dem Volk werden Kinder geopfert. Das geht überhaupt nicht. Und das Maß ihrer Schuld wird voll werden. Deshalb wendet sich Gott zum Teil gegen andere Völker, weil sie solche grausame Riten durchführen. Und gleichzeitig ist festzustellen, dass bei den Juden im Judentum die religiöse Erziehung relativ früh einsetzt und relativ früh beginnt. Die Kinder, sobald sie einigermaßen in Anführungsstrichen aufnahmefähig waren, waren sie Teil der religiösen Feste. Das heißt, sie sind mit nach Jerusalem genommen worden, als die Israeliten dann schon in ihrem Land sesshaft gewesen sind und dort die jährlichen Feste gefeiert sind worden. Und dort waren die Kinder einfach mit dabei. Genauso war es verboten für die Israeliten, dass Kinder ausgesetzt werden, wie es bei anderen Völkern normal gewesen ist. Kinder sollten geschützt werden. Um Kinder sollte sich gekümmert werden. Und sie spielen auch in der Tora, im Gesetz Gottes, eine große Rolle. Und wir sehen das exemplarisch an zwei Bibelstellen, die ich euch gerne lesen möchte. In dem Höre Israel, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft. Bewahrt die Worte des Herrn, die ich euch heute sage. Und jetzt kommt der wichtige Vers, prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band, bindet es um die Hand und die Stirn. Ich glaube, der Text geht noch weiter. Genau, später, nochmal so ähnlich, später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch all dieses Gesetz gegeben, Weisungen und Ordnungen? Dann sollt ihr ihnen antworten, früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten, aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Vor unseren Augen hat er große Wunde getan, ein schreckliches Unglück über Ägypten, den Pharao und seine Familie gebracht. Er hat uns dort herausgeholt, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren mit einem Eid versprochen hatte. Ich möchte gar nicht auf die Einzelheiten des Bibeltextes eingehen, aber eine Feststellung ist hier an der Stelle wichtig, nämlich, dass den Kindern die Identität mitgegeben wurde als Volk. Wir sind Gottes Volk. Gott hat sich in der Vergangenheit für uns eingesetzt. Du gehörst also, du bist mein Sohn, du gehörst in eine Linie rein, in eine Linie des Volkes Gottes. Du bist nicht einfach in die Welt geworfen und musst jetzt selber herausfinden, warum, wozu, sondern du gehörst in eine ausgewählte Linie, in eine Segenslinie, in eine Volkslinie rein. Du gehörst zu Gott. Du bist zur Welt gekommen und Gott liebt dich. Gott ist für dich da. Du bist ein Geschenk. Und so empfangen wir dich auch. Und so gehen wir auch als Eltern mit dir um. Und das ist etwas völlig anderes wie in der hellenistisch-römischen Welt um das Judentum herum. die Bedeutung, die Kinder dort hatten und wie sie gesehen werden, ist dort eine viel wertvollere. Sie haben von Anfang an ihre Identität mitbekommen, wer sie sind und wo ihre Lebenslinie hinführt. Sie mussten sich nicht selbst auf die Suche machen, irgendwie auf die Straße und gucken, wer bin ich denn einfach, wo komme ich denn her? Sondern sie wussten, ich komme aus einem Volk, das Gottes Volk ist. Malt euch mal diesen Unterschied aus, den das in der Entwicklung bei den Kindern macht. Sie wissen, wo sie herkommen, sie wissen, wo sie hingehen. Das ist etwas ganz Besonderes. Im Judentum stand sowohl den Jungen als auch den Mädchen der Zugang zu Bildung offen. Ein absolutes Novum, was es in den umliegenden Völkern kaum gegeben hat. Das heißt, sowohl Jungen als auch Mädchen wurden in den Synagogen, in den Schulen oder auch im Elternhaus wurde Lesen und Schreiben beigebracht. Oftmals mit Hilfe der Tora, das heißt das Studium der Tora, des Gesetzes Gottes, der fünf Bücher Mose. An ihm haben sie Lesen und Schreiben gelernt. Und auch auswendig Lernen von großen Textmengen war ein wichtiges Werkzeug in der Identitätsstiftung, in der Bildung, wo komme ich her, wo gehe ich hin und so weiter. Nächste Bibelstelle. Dort wird auch wieder ausgesagt, hört genau auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott, dient ihn von ganzem Herzen mit aller Hingabe. Bewahrt deshalb diese Worte. Ach nee, das ist eine Doppelung, das können wir überspringen. Das ist dasselbe, das gleiche nochmal, der gleiche Sachverhalt. Können wir auf die nächste Folie gehen? Dort habe ich versucht, das nochmal zusammenzufassen. Also Kinder werden als Segen, als Geschenk Gottes wahrgenommen. Und im Gegensatz zu anderen Religionen, Kinderopfer sind ja wie ein Gräuel. Die religiöse Erziehung beginnt früh. Jüdische Jungen waren mit 12 religionsmündig und im Elternhaus und dorfeigenen Schulen lernten die Kinder lesen, schreiben und sie wurden also sehr früh schon herangeführt. Und das war die Zeit Jesu, das war der Umgang, wie im Judentum mit Kindern umgegangen wurde, unter anderem auch wie Jesus, und das haben wir auch in der Filmsequenz gesehen. Er nimmt Kinder ernst, er sieht sie, es ist ein Gegenüber, er spricht mit ihnen, was sich in allen Kulturen so ist, dass man mit Kindern spricht. Er nimmt sie wahr und ich finde, dass das schön wiedergegeben ist. Nächste Folie. Heute. Wie wird heute mit Kindern umgegangen? Was ist heute der Unterschied zu damals? Und ich habe mal versucht, an einem einzigen Merkmal so eine Spannung aufzuzeigen, wie heute mit Kindern umgegangen wird. Und zwar ist es die Spannung zwischen auf der einen Seite Konformismus und auf der anderen Seite den Individualismus. Wir kennen in der westlichen Welt sehr stark Individualismus, wo Kindern ganz stark eingetrichtert wird, du bist etwas ganz Besonderes. Du kannst alles erreichen, du kannst alles aus deinem Leben machen. Der Konformismus, den finden wir in der Welt, wenn wir geografisch vorgehen, mehr Richtung Osten, Richtung Fernosten. Dort werden Kinder viel mehr erzogen, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind. Man sieht es in der Schule, den Unterschied, und ihr kennt vielleicht die Karikaturen oder die Bilder, wenn Kinder in China zu Tausenden sitzen, die Tische sind standardisiert, alles gleiche Tische, die sitzen alle da, die lernen alle dasselbe, lernen alle alles auswendig, überall dasselbe. Und dann hast du als Kontrastprogramm ein deutsches Klassenzimmer, was relativ chaotisch aussieht, wo überall Kindergemälde an die Wände sind, die kein Mensch erkennen kann, wo man überhaupt nicht weiß, was lernen sie, was auch immer. Ich karikiere, ne? Mir geht es darum, beide Seiten überspitzt darzustellen, um aufzuzeigen, wo wir uns heute befinden, nämlich irgendwo in diesem Spannungsfeld, was ein weltweites Spannungsfeld aus meiner Sicht ist. Und wir sehen und können uns die Frage stellen, wo führt welches Extrem, Konformismus oder Individualismus, wo führt das hin? Wo führt es eine Gesellschaft in 50 Jahren hin? Und welche Früchte erntet diese Gesellschaft? Wir haben uns als westliche Welt von dieser Art von Erziehung abgewandt, weil wir sagen, hey, Kinder sind Individuen. Die Kinder sind nicht alle gleich, die müssen auch nicht alle alles gleich werden. Sie haben einen eigenen Kopf, sie können selber denken. Hier in dieser Welt werden Sehnsüchte, Künste und so weiter, die können schnell untergehen, die können schnell unter den Tisch fallen. Hier in dieser Welt sieht es völlig anders aus. Da weiß jedes Kind, ich bin etwas ganz Besonderes und ich kann mich in alle möglichen Richtungen entwickeln, ich kann mich völlig frei entfalten, mir steht die Welt offen. In dieser Welt stehen Lehrer und Eltern auf einer Seite. Wenn es ein Konfliktgespräch gibt, stehen Lehrer und Eltern beisammen und das Kind steht daneben, als Gegenüber, weil das Kind irgendwas verbockt hat. Hier in dieser Welt gibt es auch eine Seite und die Seite ist der Lehrer. Eltern und Kinder stehen auf der einen Seite und der Lehrer auf die anderen. Und wenn der Lehrer etwas zu kritisieren hat, dann stehen die Eltern automatisch auf der Seite der Kinder. Okay, beide sind beides Extreme, ne? Aber ich versuche einfach an solchen Beispielen deutlich zu machen, wie die Bandbreite weltweit ist, wie die Bandbreite der Erziehung weltweit ist. In Kenia, deswegen nähere ich mich wieder dieser Seite an, lernen Kinder in der Schule ganz viel auswendig. Du kannst die Antworten der Prüfungsaufgaben im Supermarkt kaufen. Deine Aufgabe ist es, es zu lernen, es auswendig zu lernen. Wir haben Aufgaben, wie ich es damals gelernt habe, Level-3-Aufgaben. Das heißt, Wissen wird nicht wiedergegeben, sondern das Wissen, das erworbene Wissen wird mit einer Aufgabenstellung angewandt. Du musst also nicht die Eigenschaften, die im Flugverhalten einer Biene gelernt haben, sondern du musst eine Anwendungsaufgabe. Welche Auswirkung hat das jetzt auf die Arbeit der Imker? Oder auf die Gestaltung oder auf den Bau eines Bienenhauses? Das sind Anwendungsaufgaben. Die sind viel weiterführender. Hier lernst du ganz viele Grundlagen auf dieser Seite. Auf dieser Seite, heute, lernst du mit ChatGPT umzugehen und die Grundlagen dir zusammenzusuchen. Viele Schüler wissen keine Grundlagen mehr, sie müssen sie auch nicht mehr wissen, weil es irgendwo steht. Wie du dann herausfindest, was verlässliches Wissen ist, das ist nicht immer gesichert, dieser Weg. Das wird dann häufig erst im Studium erlernt oder man schafft es irgendwie mit ChatGPT, sich da durchzumogeln. Und aus meiner Sicht haben wir hier eine Herausforderung auch als Land. Ich gehe mal erst in eine andere Richtung. Hier weiß man viel. Okay? Hier meint man viel zu wissen und zu können. Und ich sehe folgende Herausforderungen, die wir in unserer heutigen Gesellschaft haben. Vieles Wissen, was uns Wohlstand erbracht hat, vieles Wissen, was unser Land dahin gebracht hat, wo es ist, auf einem hohen technischen Niveau, mit ganz viel Know-how, mit ganz viel Industrie, was hier erworben wurde, ist hier nicht mehr da. Und das ist ein Problem, finde ich. Handwerk, früher konnten Menschen sich selbst ein Haus bauen. Heute habe ich YouTube-Tutorials. Okay? Und jeder, der 5 angesehen hat, meint so viel zu wissen wie ein Handwerksmeister, der schon 150 Häuser gebaut hat und dabei 150 Fehler gemacht hat. Und oftmals verwechseln wir das eine, das wirkliche Wissen, das Fundierte, mit dem ich weiß, wo es steht und was ich angucken muss. Und das ist eine Herausforderung, die uns, ich glaube, in den nächsten Jahren als Land auf die Füße fallen wird, wo ich sage, hey, wir brauchen viel mehr fundiertes Wissen. Wir brauchen viel mehr Grundlagenwissen, als uns jetzt bewusst ist. Das ist nur ein so ein Punkt. Das andere ist, hier zählt der individuelle Wille nicht so sehr. Und die Emotionen beim Lernen sind auch nicht so entscheidend. Ob ein Kind Lust hat, an so einem Schreibtisch zu sitzen und jetzt diese Aufgabenstellung zu bearbeiten, ja, ist halt ein Schüler. Der Schüler fühlt das nicht. Dem geht es nicht so gut. Was machen die Lehrkräfte und die Eltern? Ja, es ist halt heute so. Morgen kann es wieder anders sein. Karikiert, überspitzt, okay. Hier besteht Schulpflicht. Okay? Hier besteht Schulpflicht. Es sei denn, es ist ein Brückentag. Die Eltern fangen dummerweise an, die Ferien fangen dummerweise an einem Montag an, obwohl Freitag die Flüge günstiger sind. Es besteht auch Schulpflicht, aber wir suchen es uns aus, okay? Diese Schüler sind in gewisser Weise konform, sie wissen, wie man als Community, als Gemeinschaft miteinander umgeht. Hier auf dieses, sorry, wenn ich die ganze Zeit auf Schülern rumreite. Es ist Kinder, Studenten, es ist alles. Und wisst ihr was, mittlerweile auch bei Erwachsenen. Hier ist es so, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den, ich muss nochmal hierher gehen, dann fällt mir das wieder ein. Wir hatten Schulpflicht, wir hatten das. Okay, Gemeinschaft, das war der Punkt. Hier ist es so, dass jeder so ein kleiner Individualist ist. Okay, ich habe keinen Bock auf Mathe, ich habe keinen Bock auf Chemie, ich habe keinen Bock auf das, ich will das gerade nicht und Hausaufgaben sind obsolet, also will ich gerade nicht machen. Und das ist echt eine Herausforderung. Hier baust du eine Gesellschaft auf, wo man aufeinander Rücksicht nimmt, wo man weiß, man ist Teil eines größeren Ganzen. Hier baust du im Extremfall eine Gesellschaft aus, wo sich alles um 150 Millionen Zentren dreht. Nämlich das Zentrum, was gerade in mir vorgeht. Wie ich gerade bin, worauf ich gerade Lust habe, was ich gerade fühle. Und das ist aus meiner Sicht so eine Riesenspannung, die wir in unserer Welt haben, die wir auch manchmal in unserem Land haben, die wir auch manchmal in Familien haben. Und ich vermute, manche Lehrer sehen das auch in Elternabenden. Dass es da so eine Spannung gibt, weil die Kulturen aufeinander treffen. Und wir merken, es ist echt eine Herausforderung, wie wir mit Kindern umgehen. Diese Gesellschaft führt in einen Individualismus und letztlich aber in eine Vereinsamung von Menschen. Weil jeder meint, er ist etwas ganz Besonderes und muss sich selbst finden, was das denn ist, das ganz Besondere. Hier an dieser Stelle bist du eingebunden in ein Netzwerk. Das kann passieren, dass dir 30% von dem Ganzen überhaupt nicht passen. Aber hier hast du nicht mal 30%. Hier musst du dir 100% selbst finden, wer du bist. Und damit sind ehrlich gesagt viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene überfordert. Mit den tausenden Optionen, die du hast, wo du deine Identität, dein Menschsein selbst definieren musst und dir aber niemand sagen kann, wie das geht, weil alle vorherigen Generationen das noch nie erlebt haben. Ich weiß nicht genau, wo dieser Weg hinführt und wie das in 30 Jahren aussieht. Ich habe nur die Befürchtung, dass an dieser Stelle Gemeinschaft nicht mehr so wichtig ist und Menschen nicht mehr fähig sind zur Gemeinschaft, weil sie so ich-bezogen sind. Die Zeit, wenn wir uns treffen, passt mir nicht. Der Ort, wo wir uns treffen, passt mir nicht. Die Menschen, die wir da hinkommen, die passen mir nicht. Wie soll das funktionieren? Ich vermute, jeder Fußballtrainer oder Teamleiter kann ein Lied davon singen. Mit denen kannst du eine Mannschaft formen, weil sie sich in den Dienst einer Mannschaft stellen. Mit den Leuten ist es echt eine Challenge, weil sie von sich so überzeugt bin. Nö, ich bin Rechtsaußen. Ich will Rechtsaußen sein. Und ich möchte in 15 Jahren Rechtsaußen spielen. Und der Trainer hat nur schwer eine Chance zu sagen, ey, hallo. Verteidigung, das ist eigentlich dein Ding. Du bist nicht Rechtsaußen. Du wirst nie ein, keine Ahnung, Mbappé sein oder irgendwas anderes. Sag das mal jemand. Ey, der wird den Kopf abgerissen. Als Lehrer bist du killst die Karriere eines hochbegabten Kindes. Versus mal eine realistische Einschätzung zu geben. Und das muss eigentlich erlaubt sein. Teamleitern in einem Unternehmen geht es genauso. Mit Individualisten ein Team zu bauen, ist super schwer. Ich fühle das nicht, ich sehe das anders. Und das ist, halt, ich bin auf der falschen Seite, sag mal. Mit Individualisten ist das super schwer, ein Team aufzubauen. Ich sehe das nicht so. Ich fühle das nicht. Wir müssen das anders machen. Was ja alles gut ist. Die Richtung, wie wir hingekommen sind, also von hier nach da, ist eine gute. Weil nicht immer der Chef recht hat. Weil es ein Team braucht und in einem Team eigentlich mehr Gedanken gefragt sind. Aber wenn es nur noch darum geht, was der Einzelne denkt und auch entscheidend ist, wie er dann handelt, dann verlieren wir die positiven Seiten an dem hier aus dem Blick, nämlich die Schlagkraft, die so ein Team hat. Und auch wenn in dem Team alle nur so 80% bei der Sache sind, ist das immer noch schlagkräftiger als in dem Team, wo 100% der Meinung sind, es geht anders ganz besser, aber ganz anders oder viel besser. Das ist die Spannung, in der wir heute stehen, in der Pädagogik, im Umgang mit Kindern. Und da ist die Frage, wie geht man denn da vor? Wie kann denn das funktionieren, ein Miteinander der Generationen? Wichtig ist aus meiner Sicht und aus dem, was ich bei The Chosen und im Bibeltext gefunden habe, dass Kinder geprägt werden. Egal, was du machst, Kinder werden immer geprägt. Egal, ob du aktiv bist oder passiv bist. So nach dem Motto, wer nichts macht, macht nichts falsch. Nein, du prägst Kinder, egal was passiert. Und wichtig ist an der Stelle, nächste Folie nochmal, ihr kennt die schon, Jesus sieht Kinder als Geschenk Gottes, er lehrt sie, er bringt ihnen Gebete bei, er spricht mit ihnen auch über die großen Fragen des Lebens nicht nur so ein bisschen Pillepalle-Zeugs, sondern über Politik, Himmel, Gerechtigkeit, Messias-Erwartung. Und er sieht sie mit den Augen Gottes. Ne? Er schert nicht alle über einen Kamm, sondern er sieht sie mit den Augen Gottes, wie sie wunderbar geschaffen sind, wie sie einzigartig sind, wie sie geliebt sind. Und wir können das für uns selbst erstmal anwenden. Jesus sieht mich. Okay? Wie die Kinder in dem Film. Jesus sieht dich. Er nimmt dich wahr, wie du bist. Er nimmt dich ernst. Und jetzt, zweite Filmsequenz, es ist noch nicht 2:30. Wir sehen, wie Jesus Kinder prägt. Das heißt, er ist nicht einfach nur mit ihnen zusammen, verbringt nicht einfach Zeit mit ihnen, sondern er prägt ganz bewusst, indem er sie etwas rezitieren lässt, indem er sie ihnen etwas aufsagen lässt, wie sie sind und was in ihnen vorgeht. Und hier sehen, ich habe ein paar Folien vorbereitet, wo das nochmal zum veranschaulicht wird, wie Jesus Kinder geistlich prägt. Auf der nächsten Folie geht das erste los. Sie lernen Morgen- und Abendgebete. Gepriesen seist du Herr, Gott Israels und so weiter. Das Schma Israel, hör dir Israeliten. Oder das Vater unser. Die geistliche Prägung im Judentum war zu Hause und in der Synagoge. Das heißt, man hat beides gehabt, wo Kinder geprägt werden. Und so ist es auch heute noch. Kinder werden als erstes von ihren Eltern geprägt. Und es ist total entscheidend, welches Gottesbild Kinder von ihren Eltern mitbekommen. Im Gespräch mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen begegnet mir immer wieder, wie starken Einfluss das Bild eines Menschen von Gott, wie stark dieses Bild, was Menschen von Gott haben, von den Eltern mitgeprägt wurde. Entweder durch Passivität, durch Aktivität, durch Überstrenge oder durch Laissez-faire-Mentalität. Das ist total geprägt, das prägt sich total ein. Du hast das Bild von Gott vor Augen, wie deine Eltern waren. Das ist eigentlich fast was Gemeines. Aber es zeigt, wie wichtig Prägung ist. Und es zeigt, wie wichtig eine gute und richtige Prägung von Kindern ist. Weiter auf der nächsten Folie. Und die Elemente, wie Kinder geprägt werden, christlich geprägt werden. Es geht jetzt nicht um ein Plädoyer für Erziehung. Ne? Das gibt es tausend andere Bereiche noch. Mir geht es jetzt wirklich nur um diesen kleinen Bereich christliche Prägung. Ich finde es so wichtig, dass Kinder beten lernen und Gebete lernen. Dass sie beten lernen für sich selbst. Wie rede ich mit Gott? Und das sehen sie nur bei den Eltern. Im Gottesdienst ist es zu dünne. Wenn sie einmal am Sonntag oder einmal, keine Ahnung, wie oft ein Gebet hören, das ist echt zu wenig. Oder beim Essen ein kleines Gebet vorher, das ist zu wenig. Kinder brauchen viel mehr Gebete, die sie einfach hören müssen, wie ihre Eltern beten, wie ihre Eltern mit ihnen gemeinsam beten. Das kann morgens sein, das kann abends sein, vor den Mahlzeiten sein. Und genauso wie man gemeinsam Bibel liest und an der Bibel sich die wichtigsten Geschichten erarbeitet. Die Bibel kann so ein Halt im Leben sein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ich weiß von Leuten, die selber nicht mehr lesen können, weil sie zu alt sind. Sie halten sich an dem fest, was sie mal gelesen haben. Oder wenn sie keine Bibel haben, sie halten sich an dem fest, was sie im Herzen drin haben. Wenn da relativ viel Leere ist, was die Bibel ist, hast du auch genauso viel, um dich daran festzuhalten. Und das ist eine Herausforderung. Deshalb finde ich es so cool, und bin ein Verfechter davon, dass auch Bibelverse auswendig gelernt werden. Psalm 23 sollte eigentlich jeder Christ auswendig können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Genauso Gebete wie das Vaterunser. Ey, das sind so Basics. Also Eltern, das ist gleich eine Aufgabe für nächste Woche. Kinder sind richtig gut im Auswendiglernen. Sorry Kids. Aber das sind Dinge, wo man sich echt dran festhalten kann. Und wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wie oft haben mir diese Zeilen den Hintern gerettet oder zumindest das Herz frei gemacht? Das ist so entscheidend. Und genauso der Part Segen und Segnen. Uns ist es so wichtig, wenn wir unsere Kinder früh in die Schule entlassen oder befördern oder schieben, dann wollen wir sie mit einem Segen aus der Haustür entlassen. Und wir versuchen da jeden Tag dran zu denken und sie mit Gottes Segen zu entlassen. Jesus, ich segne Ferdinand, ich segne Filias, ich segne Valentin und so weiter. Einfach damit sie auch wissen, Gott geht jetzt mit, wenn ich durch diese Tür gehe. Gott geht mit in meinen Schulalltag hinein. Gott ist bei mir. Und das macht einen Unterschied für ein Kind. Wenn es weiß, Gott ist bei mir, aber wenn das Kind auch spürt, hey, meine Eltern sprechen mir das zu, dass Gott bei mir ist. Dieser Akt des Segnens macht einen Unterschied. Einmal einen spürbaren Unterschied, aber ich bin davon überzeugt, auch in der geistlichen Welt macht es einen Unterschied. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Eltern Gott vertrauen, ein Pol, und Gottes Furcht vorleben. Wisst ihr, was ich damit meine? Mit Gottvertrauen meine ich dieses bedingungslose Vertrauen. Gott ist da, Gott ist gut, Gott lässt mich nie im Stich. Und mit Gottes Furcht meine ich, Gott steht über allem. Und auch ich stehe nicht über Gott. Und auch mein Papa steht nicht über Gott. Und auch wenn sich meine Freunde über Gott erheben, im Endeffekt stehen sie nicht über Gott. Oder wenn sich ein blöder Chef über Gott erhebt, ich kann ihn auch einordnen, wo er ist. Oder wenn sich irgendein Präsident über Gott erhebt oder wer auch immer, ich kann das einordnen, weil ich weiß, Gott steht über allem. Das meine ich mit Gottes Furcht. Gottes Furcht ist nichts Duckmäuserisches, wo ich mich ganz klein mache und im Staub wälze und im Dreck wälze und sage, oh, ich bin eigentlich nichts, ich bin überhaupt nichts. Falsch verstandene Gottesfurcht. Gottesfurcht ist das Wissen um eine Priorisierung, wie das Mächteverhältnis in der Welt ist. Und genauso den Glauben alltagsbezogen vorleben, wie es Jesus macht, werden wir gleich in der nächsten Szene sehen. Ich finde es sehr anschaulich, wie es Jesus gelingt, komplizierte, komplexe Sachverhalte auf so gutem, verständlichen Niveau mit den Kindern zu kommunizieren. Und das gehört zu dieser Prägung dazu. Das versuchen wir übrigens auch als Gemeinde zu machen. Kinder zu prägen in ganz vielen verschiedenen Altersgruppen. Ich habe mal eine Übersicht gemacht, wo man das sehen kann, wo wir als Gemeinde dran sind, Kinder zu prägen. Das fängt in dem Kleinkind- und Vorschulalter an, bei den Minis und bei den Maxis. Das heißt, die Vorschulkinder, so hießen die früher mal, ob sie jetzt noch so heißen, weiß ich selber nicht so genau, wie wir sie nennen werden. Aber das ist alles, was im Vorschulalter passiert. Und dann geht es weiter, die Schulkinder, 1. bis 6. Klasse, die Mavuno Kids. Und in allen Altersgruppen sind unterschiedliche Sachverhalte wichtig, was sie lernen, was sie wissen sollen. Und dann geht es weiter mit den Teens, begleitet vom biblischen Unterricht in der 7. bis 8. Klasse. Wo es viel mehr um Reflexion geht, um eigene Arbeit mit der Bibel, um Nachschlagen. Und manchmal höre ich da auch so ein bisschen, oh, viele Arbeitsblätter ausfüllen und so weiter. Aber das gehört so dazu, um den Glauben zu reflektieren. Und in allen Altersgruppen haben wir die Royal Rangers, wo man noch ganz andere Sachverhalte und Grundlagen kennenlernt. Die größte Lücke haben wir als Gemeinde bei den Mavuno Kids, also genau in der Mitte. Das Programm, wo Richard heute eingesprungen ist, weil Denise heute leider ausgefallen ist. Und dort brauchen wir unbedingt Unterstützung. Also Kindern dort ein geistiges Zuhause zu schenken, ist so entscheidend. Denn alles, was wir in dieser Zeit als Gemeinde verpassen, fällt uns hinterher im nächsten Altersabschnitt auf die Füße. Das merke ich dann im BU, wenn so die entscheidenden Geschichten gar nicht bekannt sind, wenn man erstmal wieder von viel weiter vorne anfangen muss und wenn man das so ganz viel verpasst. Also das ist ein Appell, sich dort einzubringen. Wenn du das Gefühl hast, ey, ich glaube, Gott spricht zu mir und ich kann mir gut vorstellen, mich dort mit einzuklinken, das wäre ein richtig cooles Tool, eine richtig gute Stelle, wo du Kindern etwas weitergeben kannst. Und das Schöne ist, das geht auf sehr unterschiedliche Weise. Man muss nicht immer die komplexen, großen theologischen Sachverhalte nehmen. Man kann auch bei ganz einfachen Sachen anfangen und einfach nur da sein für die Kinder, für sie ein Zuhause bieten, ein geistiges, wo sie hinkommen können. Meldet euch da bitte bei Denise oder bei mir, um dort mit einzusteigen und dort mit reinzukommen. Ich finde es besonders, wie Jesus in dieser letzten Szene, und das sind meine abschließenden Worte, wie er es geschafft hat, Kinder einem Glauben als Vorbild darzustellen. Wie er sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht erlangen. Und damit stellt Jesus die Kinder nicht hierhin und sagt, wenn ihr alle kleine Individualisten werdet, wenn ihr alles und so weiter, ne, das meint Jesus nicht. Und er meint auch nicht, wenn ihr jetzt alle rumtobt und so weiter, wie Kinder das tun. Jesus meint damit diese Haltung der Kinder. Und das ist auf einer der letzten Folien nochmal zu sehen. Es ist diese innere Haltung. In der Beziehung zu Gott kann ich die Haltung eines Kindes einnehmen. Und das ist aus meiner Sicht so entscheidend. Dann wird das Reich Gottes in unserem Herzen groß werden. Also hier nochmal auf einen Punkt, auf einer Folie diese drei Punkte vom Anfang an. Jesus sieht mich. Jesus nimmt dich wahr, so wie du bist als Mensch. Du kannst dich von Jesus gesehen wissen, egal in welchen Herausforderungen du gerade drinsteckst, egal wie dein Alltag ist, Jesus sieht dich. Dann, Kinder brauchen gute Prägung. Das war mein Plädoyer und meine Anfrage auch. Und in der Beziehung zu Gott können wir getrost die Haltung eines Kindes einnehmen. Wir müssen mit Gott nicht reden wie mit einem Erwachsenen im Sinne von, okay, lass uns mal an einen Tisch setzen, lass uns mal reden. Wir können mit unseren Sorgen und Nöten ganz unverblümt zu Gott kommen. Und das schaffen Kinder wunderbar. Wenn Kinder Hunger haben, sagen sie, dass sie Hunger haben. Wenn Kinder keine Lust haben, dann sagen sie das. Wenn bei Kindern das ist, sie sind dort sehr deutlich, unverblümt, unverfälscht, sondern einfach so, was da ist, das purzelt so raus. Und das ist die Einladung, die hier drin verborgen steckt.